Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Eine neue Episode am 7.5.2024. Es ist schon wieder Samstag, wollte ich sagen, aber es ist ja schon wieder Dienstag. Durch diese ganzen Feiertage kommt man ja auch ein bisschen durcheinander. Und ja, wir begrüßen euch wieder, der Drake und der Kendrick des Podcasts. Zwischen uns läuft ja auch die Epic Battle, aber natürlich nicht so auf klein-klein wie bei diesen Rappern. Wir sind natürlich Gentleman-Golfer, ne? Bei uns läuft das Wenn dann übers Spiel. Ich begrüße den lieben Beauty, der heute an seinem kuriosen Feiertag, heute ist nämlich der National Teachers Day, Tag des Lehrers. Ja. Ich beende den Podcast, nicht die Klingel. Ja, das hört man ja öfter von ihm. Und ich möchte dich an diesem wunderschönen Tag begrüßen. Und es war auch, was ist noch passiert, außer Mai, der 1. Mai, warst du revolutionär unterwegs? Hoffentlich hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon die Revolution-Episode. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder ein bisschen Routine. Ihr hört uns wieder an euren Fernlautsprechern. Ihr seid wieder dabei. Es geht wieder ein bisschen um Golf. Wer am Wochenende noch nicht genug gekriegt hat, hört in der Woche halt noch ein bisschen Golf. Die Golf-Maniacs von uns, podcasten. Das ist doch schön, auch dass wir immer wieder positives Feedback von euch allen bekommen. Das ist unser Fuel. Und ich wollte dich erst mal fragen, Beauty, ist dir auch aufgefallen? Ich habe nämlich in letzter Zeit bei unseren deutschen Influencern ein bisschen geschaut, wieder bei Instagram. Und unsere deutschen Influencer posten eigentlich nur noch Werbung. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, aber irgendwie, ich krieg da eigentlich keinen Content mehr. Die Content Creator machen immer nur noch so, hey, meine geilen Outfits hier, guck doch mal, ich mach mal eine Battle mit dem neuen gesponserten XY-Schläger. Hier, diese Nahrungsergänzung ist total geil, die müsst ihr immer probieren, wenn ihr noch healthier sein wollt. Da kommt irgendwie nicht mehr viel. Das ist alles nur noch irgendwie so Schleichwerbung. Wie so eine Dauerwerbesendung ist Instagram geworden, oder?
Ja, mal mehr. Und ich begrüße dich natürlich erstmal. Ich muss aber auch noch sagen, dass die Verzögerung zum Folgenbeginn natürlich klassischerweise hinten in die Pause verlagert wird. Da bist du natürlich jetzt für verantwortlich für deinen zweiminütigen Monolog.
Demnach, hinten nachsetzen quasi, ne?
Da gibt's noch mal ein bisschen Nachsitzen dann heute. So müssen wir schon da beim Thema bleiben. Bei dem anderen gebe ich dir recht. Allerdings glaube ich, dass da auch so ein bisschen dieser Algorithmus so dran schuld ist. Ich weiß ja nicht, was du so auch immer anklickst, wenn du da auf Social Media unterwegs bist.
Ey, ich weiß nicht warum. Ich bin ja wirklich ein ganz anständiger Typ. Ich krieg nur leicht bekleidete Mädchen, die irgendwie tanzen. Oder irgendwelche amerikanischen Vocoder-Songs nachsingen, leicht bekleidet, wie gesagt, sehr leicht bekleidet, wo ich mich auch denke, warum kriege ich das? Aber okay, wenn ich es schon kriege, gucke ich es mir halt auch an. Also ich bin ja gut erzogen, weißt du, was einem so vorgesetzt wird, guckt man halt an. Aber sonst.
Was auf den Tisch kommt, wird gegessen.
Genau. Ja. Dann halt meine üblichen Algorithmus-Cookie-Searches, wo ich gerade Siri gesagt habe, so ein Pizzaofen wäre doch was. Und zack, kriege ich irgendwie 17 Pizzaofen-Werbungen, wie es halt so sein soll. Dann gehe ich auch am Handy meiner lieben Frau vorbei und sage dann immer rein, Ping-Driver oder neue Bälle von Titleist oder irgend sowas. Ich hoffe, da kommen die entsprechenden Geschenke dann am Vatertag. Mal gucken, was der Algorithmus da für mich macht. Nee, aber sie sagt ja, dadurch, dass sie im selben WLAN wie es ist, kriegt sie wohl auch immer Golf-Content ausgespielt, obwohl sie sich eigentlich ja dafür gar nicht interessiert. Also der Algorithmus beherrscht uns zwar ein bisschen. Algorithmus ist, wenn du mit musst, heißt doch so schön. Aber allein contentseitig, ich weiß nicht, ob das mal anders war, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie alles so was so diese ein bisschen mit mehr Leuten, Followern, Leuten gibt, da kommt irgendwie, außer bei unserem lieben Jan, da kommt ja echter Content, ne? Das muss man ja sagen. Ey, Jan, du machst das richtig. Ja. Da gibt es einen Golfplatz-Test, genau. Golfer 1, unser Jan, der überall eingeladen wird und die schönsten Plätze der Welt machen darf. Ey, ladet Jan weiter ein. Wenn dann Jan einladen, das lohnt sich. Genau. Da kriegt man auch Content noch. Aber sonst.
Er testet ja nicht nur Golfplätze.
Er testet nicht nur Golfplätze, sondern auch Golfautos und Golfflugzeuge und weiß ich was alles. Auch natürlich Golf-Fashion.
Aktuell für unsere Huffies. slidet doch mal Social Media mäßig rein. Da gibt es ein Gewinnspiel für Golfbekleidung in dieser Jahreszeit. Natürlich auch immer nicht schlecht. Grüße gehen natürlich raus an Jan.
Immer und, so, der Support ist immer da hier von unseren Local Heroes.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass so jetzt langsam dieses Thema des elenden Winters vorbei sein sollte. Wir haben ja schon 2-3 Mal den Versuch gewagt und wurden dann in der folgenden Woche, wie man so schön auch immer sagt, auf die Finger gehauen. Und dann gab es wieder Graupelschauer, Bodenfrost und Temperaturen unterhalb von 5 Grad. So war ja dann auch unsere kurze Golfreise, sag ich mal, hauptsächlich temperaturmäßig und unterwegs. Das ist alles
Schnee von gestern. Jetzt sind wir ja schon bei 35 Grad plus. Ey. Jetzt ist ja wieder
genau.
Volle und jetzt, Sommerlöre Beauty.
Sind wir hier im Sommer. Wir nehmen ja montags immer auf. Ich war heute auf dem Platz und war erstaunt, wie trocken der tatsächlich schon wieder aussieht. Also du denkst so, hey, in den letzten Wochen hat es ja gut geregnet. Aber nein, die Golfplätze brauchen schon wieder das Wasser. Soweit sind wir schon wieder. Und demnach ist es, glaube ich, an der Zeit, auch mal wieder zu sagen, die Sprengersaison auf den Golfplätzen sollte wieder losgehen. An alle Clubbetreiber und Golfplätzen dieser Welt.
Soll ich jetzt auch bei mir im Garten den Sprenger langsam aufstellen und die Bewässerung anmachen? Ist schon soweit. Okay. Kalendarisch ist ja der Sommeranfang noch nicht da, aber gefühlt ja schon doch.
Ja in 6 Wochen erst. Am 21.06., mein Lieber.
Ja, gefühlt schon doch. Finde ich, ist auch eine gute. Du bist doch Deutschlehrer, oder? Wie war das? Präteritum Perfekt 2 oder irgend sowas. egal. Was haben wir heute für Themen, außer unseren lieben Influencer? Handicap habe ich jetzt, wo die DGL angefangen hat, war ja auch groß bei golf.de der Bericht. Die DGL hat angefangen von den Top-Teams der Bundesliga, von Hubbelrad und Co. Bis nach Wannsee und bis in die Oberligen hinein. Habe ich mir ein bisschen
auch die Gruppen liegen. Ich glaube, dass Erwachen am Wochenende bei dem einen oder anderen war wieder soweit. Man ging mit Hoffnung.
Man ging mit Hoffnung.
In den Spieltag. Und man ging mit einer realistischen Score-Einschätzung.
Ja. Auch da fand ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob sie das deswegen gemacht haben. Es gab auf dem großen amerikanischen Golfportal ein Posting zum Thema Handicap-Index. Dass das Handicap-Index oft vertauscht wird mit Scoring Average. Also dass man sagen kann, hey, der hat eine Handicap 10, also spielt er immer 10 über paar Punkt. Das ist ja gar nicht so sei, sondern dass halt das Handicap-Index viel mehr so eine Bandbreite an Möglichkeiten aufzählt. Also eigentlich, das World Handicap ist ja nett gesagt, haut ja die schlimmen Runden weg und eigentlich sagt es dir ja auch, dass du nach einem Netto-Double-Bogey aufheben darfst und sollst, damit halt auch noch andere den Golfplatz spielen können. Ne? Von daher ist es ja eigentlich ein nettes System, was so ein bisschen dein Potenzial darstellt und gar nicht so dein Scoring-Average, wenn du wirklich jetzt Brutto-Clubmeisterschaft-Zielspiel machst. Von daher, findest du, das Handicap wird da immer noch hier zu überbewertet oder dass man einfach auf Scoresheet guckt und sagt, hey, da ist einer mit Handicap 5 oder Handicap-Index 5, der müsste doch jetzt eine um die 80 schießen oder irgendwas. Und dann gucke ich mir halt diese DGL-Spieltage an und denke mir so, ja, es sind halt viele 90er oder 100er Runden auch dabei von Leuten mit einem wirklich sehr guten Handicap-Index. Liegt es dann an wirklich so anderer Platz, andere Bedingungen, mal andere Tees, komplett auch der Druck? Oder du bist ja jemand, der hat ja lange Mannschaft gespielt auch und lange hochkarätig. Wie ist das mit dem Scoring und seinem Handicap?
Also hochkarätig.
Für mich ist es hochkarätig.
Aber
ist Perspektivfrage.
Man wundert sich dann schon über Scores, wo dann auch vorher das Handicap noch des Spielers angegeben wird. Und da sieht man eigentlich dann die Krux so ein bisschen bei 99% der Scoring-Turniere für das Handicap wird im Grunde im heimatlichen Club gespielt. Und das ist ja im Grunde für jeden ein Platz, wo man jeden Grashalm, jeden kleinsten Hügel, jedes Break des Platzes kennt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich male dir jetzt mal das Grün der Eins auf und du sagst mir die Farmposition und wo der Ball jetzt liegt, sollte jeder eigentlich erkennen und wissen, wie das Break zum Loch ist. Und das spiegelt dann halt auch Ergebnisse wieder. Wenn man dann halt die DGL sieht, da hat man 5 Spieltage, ein Spieltag davon ist dann nur auf der Heimatwiese. Oftmals dann halt auch noch von den hintersten Teeboxen, die man auch sehr selten spielt. Deswegen sind halt auch bei den heimatlichen DGL-Spieltage die Scores dort höher als gewöhnlich. Und ein Punkt, den hast du richtig angesprochen, der da komplett unterschätzt wird und den diese ganzen, beim Fußball reden wir ja immer von den 80 Millionen Bundestrainern, die hier unterwegs sind. Wenn jetzt die EM vor allen Dingen bald wieder vor der Tür steht.
Genau, wir müssen noch unser Tippspiel starten, Beauty.
Bei der DGL hat man dann eben 1000 Mannschaftsspieler auf einmal im Club, die einem dann erklären wollen, warum man denn jetzt diesen, oder die sich dann wundern und einem erklären wollen, warum man denn jetzt diesen Score gespielt hat, obwohl man ja ganz andere Sachen erwartet hat. Die haben halt keine Ahnung davon, weil sie halt in den meisten Fällen nie in den Situationen waren. Oftmals hört man dann halt auch, ja, so eine 90 oder 85, die hätte ich ja selber spielen können. Und da ist dann nochmal ein ganz anderer Druck auf
so
jeden Einzelnen.
So wie PGA-Tour gucken, oder? Und so, ja, den Putt hätte ich doch auch gemacht.
Absolut. Und dieser Punkt einfach, den Club dort zu repräsentieren, da auf dem ersten Tee zu stehen, ja, auch, sag ich mal, in gewissermaßen auch an den Teamscore zu denken und jetzt ein gutes Ergebnis spielen zu wollen. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass niemand in der Mannschaft jetzt wirklich den Score des anderen beeinflusst, sei es der Grund, warum man jetzt morgens schon mit da ist oder nicht mit da ist. Also das sind dann halt Ausreden von Spielern, die halt im Grunde über ihre eigene schlechte Leistung jetzt einen Grund stellen wollen, damit sie jetzt nicht im ersten Moment daran denken, warum sie vielleicht jetzt so kacke gespielt haben an den Tag, dann ist halt eben ein Dritter dran schuld. Aber das sind halt Drucksituationen, die man normal nicht hat. Da kann kein Monatscup, keine Clubmeisterschaft mithalten, weil das eben ein im Grunde fremder Platz ist. Auf Ebenen, jetzt sagen wir jetzt hier so die Bundesliga-Teams und so, da spielen ja im Grunde alle 2 Jahre auch immer die gleichen Teams gegeneinander. Die kennen die Plätze. Gute Spieler können sich sowieso an gute oder an Plätze erinnern, an Grüns erinnern, weil man sich ganz anders damit beschäftigt. Man bereitet sich dann darauf vor. Aber nichtsdestotrotz ist es und bleibt es in der Drucksituation ein fremder Platz, wo man dann halt auch einfach Fehler macht, wo man gewisse Sachen falsch einschätzt, gewisse Schläge falsch einschätzt, weil wenn man das Ganze auf der eigenen Wiese betrachtet, weiß man genau, okay, an dem Loch nehme ich den Schläger und oftmals spiele ich dann den Schläger hinterher und wenn ich das Grün dort verfehle, dann spiele ich den Schläger. Das kann, glaube ich, jeder für sich selber durchgehen und dieses Gefühl und dieses Momentum in der Runde auf einer fremden Anlage ist halt nicht da. Und da fängt man dann halt an, Fehler zu machen, die man vielleicht nicht macht, im Grunde nicht macht, aber die dann halt in dieser Situation dann oftmals auch noch teuer bestraft werden. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, vor nun einigen Jahren hatte ich einen runden Geburtstag auf dem Samstag und am Sonntag war dann der letzte Spieltag in der DGL und da habe ich die Runde mit einem Quadruple-Bogey begonnen und da hieß es dann halt auch so danach, ja, der wird am Abend vorher halt ordentlich einen gebechert haben.
Hast du?
Hat es nicht so ernst genommen, aber ich hatte da tatsächlich halt 3 Balllagen hintereinander, die jetzt nicht so schön waren und es fing halt an mit einer Balllage in einem Divot Mitte Spielbahn, wo dann ein unsauberer Schlag hinters Grün, was jetzt nicht besonders gepflegt war, der Bereich, dann ein schlechter Chip wieder übers Grün und das ging dann halt so ein bisschen Ping-Pong hin und her. Das macht man dann nicht mit Absicht und da wundert man sich dann halt schon so, was es dann im Nachgang für ein Echo gibt auf eine Spielbahn, wo dann aber die nächsten 13 Spielbahnen nicht erwähnt wurden, wo man dann 2 unterspielt und das ist dann
ja,
halt
man steht
so,
ja auch im Rampenlicht, ne? Das darf man nicht vergessen, das ist ja so, was du schon sagst.
Ja, man, da spielen die Besten
unter der Lupe.
Ja, also man steht unter der Lupe und da wird dann ähnlich wie, ja, wenn die Leute am Wochenende Bundesliga oder so gucken und da gibt's dann so ein Fehlpass-Festival, wenn dann Hinz gegen Kunz spielt, Und da will dann so einer, der in seinem Leben vielleicht dreimal in seinem Leben gegen einen Ball gekickt haben, will dann erzählen, warum die Profis denn da jetzt so einen Scheiß zusammenspielen. Und das ist dann halt komisch. Da kann ich jedem, der DGL spielt, immer nur sagen, hey, die wird's immer geben, das wird auch immer so bleiben. Nichtsdestotrotz geht die Saison jetzt wieder los. Ich glaube, für den einen oder anderen schon wieder mit so einem Wake-up-Call. Das Problem ist halt jetzt, die Zeit der Vorbereitung ist im Grunde vorbei.
Jetzt muss man es runterspielen, ja.
Jetzt darf man dann nicht mehr allzu viel rumhantieren und probieren, denn sonst könnten die nächsten Ergebnisse dementsprechend werden. Aber dafür haben wir ja all diese qualifizierten Coaches für die Teams, die sicherlich da das richtige Rezept jetzt dabei haben und dass da die gut ausgewählten und hochqualifizierten Teams wirklich gute Ergebnisse in Zukunft dann halt auch wieder reinbringen können.
Es ist ja auch je nach Liga und wo man hinschaut, leicht unterschiedliche Ergebnisse. Natürlich die Top-Spieler in der Bundesliga haben noch ein besonderes Niveau, das ist einfach so. Aber ja, es ist egal, in welche Liga man schaut. Ich glaube, was du auch nicht vergessen darfst, ist halt wirklich der Druck ja auch gegeneinander. Ne? Da weißt du ja, das ist jetzt nicht hier Clubmeisterschaft, wo alle mitspielen und du bist halt einer von denen in Top 5 oder Top 10. Sondern da sind halt irgendwie Teams, wo es sozusagen auch von den Clubs halt die Besten sind, die auch gefördert werden und trainieren, sich darauf vorbereiten. Ist ja auch in diesem ganzen Amateur-Ding.
Vor allem die trainieren, genau.
Ja, ja, und du darfst ja nicht vergessen auch, was das für ein zeitlicher Aufwand ja auch bedeutet. Ne? Den ganzen irgendwie dann Tage frei nehmen, hinfahren, meistens ist ja auch noch weit, rechtzeitig da sein, vorbereiten und dann geht man natürlich auch unzufrieden mit dem schlechten Ergebnis vom Platz, wenn man mal eins gespielt hat. Ne? Und dann hast du halt, wie gesagt, alle aus dem Club, sobald du wieder da bist, schreiben dir über Instagram oder melden sich bei dir so, oh, was war denn da los, was hast du denn da gemacht? Oder ey, gibt auch mal Runden, wo der Putter einfach nicht läuft. Kenne ich ja selber, wo du einfach sagst, ey, warum auch immer, auf dem Putting Green lief alles gut und dann fällt einfach kein Birdie-Putt und weißt ja, der verpasste Birdie-Putt ist dann das Bogey, ganz oft.
Ja,
und dann ist halt einfach so ein Score auch schnell zusammen, ne?
Ja, absolut. Und auf diesem Weg gehen natürlich auch speziell Grüße raus an einen unserer Huffis, an Konsti, und der darf da jetzt nicht zu sehr drüber nachdenken. Das ist dann halt eine Runde, die halt eben passiert. Das entspricht nicht dem, was er spielen kann, wie auch immer der Score da zusammengekommen ist. Der wird jetzt hier nicht gedroppt, sondern er zeigt halt einfach in der nächsten Runde, was er halt drauf hat, und bringt dann wieder das auf den Rasen, was ja normal halt in so einem DGL-Spieltag die letzten Jahre halt gezeigt hat. Und sowas kann halt passieren. Hier im Berliner Raum kam es, glaube ich, am Sonntag auch so ein bisschen immer drauf an, wann die Startzeit war, denn das war halt wirklich Aprilwetter vom Allerbesten, gespickt von Sturm und Regen. Und 2 oder 5 Minuten später war blauer Himmel, Sonnenschein,
ja,
und kein Lüftchen mehr zu
ordentlich geregnet.
Demnach, wenn du da halt gerade auf dem Platz warst oder noch nicht gestartet warst, es war halt so in der Vormittagszeit, dann kannst du schon davon profitiert haben, eventuell etwas später gestartet zu sein. Und deswegen ist es eine Freiluftsportart und da muss man sich einfach anpassen. Und wenn man
wir haben ja auch drüber gesprochen, was das schon bei den Profis macht, ne?
Ja, das macht nicht oft Bock, aber man kann halt einfach mal auf dieser offiziellen Seite sich da so ein paar Scorekarten auch von der ersten Bundesliga durchgucken. Und es ist nicht nur so gegeben, dass man dort Pars und Birdies sieht, sondern dort sind auch Scores im 80er-Bereich gespielt worden. Und da fragt man sich dann halt schon so, hey, hier ist ein paar 5 und da steht auf einmal ein Triple Bogey. Wie kommt das denn zustande? Und dann könnte man daherkommen und sagen so, das geht ja gar nicht. Also da muss ja ein Paar oder ein Birdie, hier steht Handicap -3. Nein, das ist halt einfach der Moment, und der Moment kann halt einfach für jeden so einen Score bringen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was jeder nach dem ersten Spieltag jetzt mitnehmen muss. Wie habe ich auf so eine Runde reagiert? Und da kann man sich natürlich seit Jahren wünschen, irgendwie mal eine Even-Paar-Runde oder so zu spielen oder wie auch immer. Am Ende geht man dann eventuell mit einer +14 oder +13 oder +15 von der Platte. wie auch immer. Das sind halt Runden, die zustande kommen und da muss jeder für sich selber sehen, okay, wie kann ich das besser machen, und auf dem Weg bin heute irgendwie am Grüßen, aber am Tag des Lehrers habe ich heute mal die Grüßerkarte, ja, grüßen wir, ich glaube, da nehme ich dich mit ins Boot, kann ich das so sagen, deine Mädels aus deinem Club, klar, die Kalinen,
die werden immer gegrüßt.
Die grüßen wir natürlich, und ich glaube, wenn ich das so in den letzten Tagen vor allen Dingen verfolgt habe, ist das DGL-Team in Deutschland, das da gerade am aktivsten ist auf Social Media. Also jeder, der da mal ein bisschen Ablenkung und ein bisschen Spaß bei der Arbeit, sage ich einfach mal, sehen möchte, sollte sich den Social Media Auftritt vor allen Dingen auf Instagram mal gönnen. Da ist einiges geboten, vor allen Dingen ein Blick auch hinter die Kulisse, Einspielrunde, Blick zum Training samt Coach Danner. Das ist
noch keine Werbung, ne? Das ist jetzt angesprochene Content von mir, siehst du?
Das ist der angesprochene Content, ganz genau. Und da gehen natürlich unsere Grüße raus an die Mädels, dritter Platz auf einer Wiese, wie du weißt, die ich aus dem FF kenne. Die ist nicht leicht zu spielen. Aber dritter Platz ist, sage ich mal, ein solider Start in die Saison, und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Und da sind wir natürlich dran. Dieses Jahr habe ich da auch mehr Zeit tagsüber.
Du guckst dir die Scores auch überall jetzt an. Du bist ja, du studierst die Sachen. Aber was ich nochmal erwähnen wollte, Beauty, was ich eingangs gesagt habe, das ist so dieses, dass man das halt nicht verwechseln darf, dieses Handicap-Index. Das ist halt eher so das Potenzial, was man halt showcasen kann, wiedergibt. Ne? Und ich glaube, so sollte man halt vielleicht einen Handicap-Index ja auch eher denken, dass man sagt so, hey, ich habe die Möglichkeit, eigentlich dieses und jenes Handicap zu spielen, wenn alles gut zusammenkommt. Und so trete ich halt auch an mit dem Selbstbewusstsein. Und ich finde, es ist ja schwieriger, ein gutes Handicap zu haben. Also wenn du ein 10er-Handicap hast, kriegst du halt auch in einem ganz normalen Turnier ja nur die entsprechenden Stableford-Schläge vor oder auch in einem Matchplay. Es ist ja schwieriger, ein gutes Handicap zu haben. Von daher ist es ja eigentlich einfach, ein schlechtes zu haben. Aber man sollte ja eigentlich immer das showcasen, was man halt bringen kann. Von daher finde ich das immer ganz gut, wenn man sagt, man probiert sein Handicap zu verbessern und zu schauen, das ist halt, was ich möglich mache. Aber das bedeutet ja nicht augenblicklich, und da sollte man sich den Druck vielleicht auch wegnehmen von, probiere ich ja auch ein bisschen bei mir, dass man sagen kann, hier, ich habe dieses und jenes Handicap, also muss ich immer plus x spielen in jeder Runde oder jeder zweiten Runde. Und wenn dann mal, eine 95 oder 100 dabei ist, bei einem Handicap 15er oder 10er, dann passiert das halt. Sollte halt nicht jede Runde sein, aber deswegen ist es ja ein Scoring, was dann sozusagen stattfindet über eine Zeit hinweg, wo die schlechtesten Runden wegkommen und die besten Runden mit reinzählen, ne?
Ja, ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema und auch ein Thema, was bessere Spieler, glaube ich, besser verstehen als jetzt, sage ich mal, so dieser Wochenendgolfer. Denn im Grunde muss man sich immer vor Augen führen, was ist meine optimale, beste Runde, die ich hier jemals auf dem Platz gespielt habe. Und ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, da wird auch deine beste Runde sicherlich irgendwas um Even Par sein. Ja, was ist möglich? Ich glaube, ein Paar könntest du auf jedem Loch auf deiner Heimatwiese schon mal gespielt haben.
Das haben wir gesagt, dieses Unicorn, ne? Dieses Einhorn. Wenn man jedes Loch mal zählt, was man da schon am besten gespielt hat, dann klar.
Und
ich glaube, ich habe einige, wo ich noch halt kein so Birdie geschafft habe.
Ja, und das ist dann halt so eine Einstellungssache, die man sich vor Augen führen sollte, was ist möglich und nicht, was ist im schlimmsten Fall möglich. Es gibt ja viele Leute, die immer nur zuerst die schlimmen Sachen sehen, sei es der Löffel, der falsch rum in der Spülmaschine steckt oder wie auch immer. Das ist halt beim Golfen dann halt eher problematisch, denn ich sehe im Grunde nur Areas, die jetzt nicht positiv sind. Und das ist halt dann auch ein Hauptthema bei so einem DGL-Spieltag. Ja, wenn ich von vornherein anfange, eine fremde Wiese dahingehend aufzubauen, wo ich No-Zones für mich quasi markiere, also für die Hafis, die jetzt sich auf sowas noch nie so wirklich vorbereitet haben, ich markiere mir auf einer Spielbahn Zonen, die mir Ärger bedeuten, sei es Hindernisse, Bunker, Ausgrenzen oder so, dann kalibriere ich mein Golfhirn in die Richtung, dass ich quasi von No-Zones wegspielen möchte. Ich möchte nicht die Spielbahn spielen, sondern ich versuche, No-Zones zu vermeiden. Und ein Vermeidungsschlag ist oftmals ein nicht 100%ig ausgeführter Schlag, der im Grunde nicht erfolgreich ausgeführt wird, sondern ja, ich versuche, einen Schlag zu vermeiden.
Ganz oft.
Das ist nämlich dann, ja. Also ich spiele kein Golf mehr, sondern ich fange an, eine Vermeidungssportart zu spielen, die meinem Körper dazu bringt, mich nicht frei zu bewegen, sondern ich bin halt begrenzt, ich bin blockiert, ich bin in Gedanken dabei, was könnte passieren, wenn, und nicht, ich spiele den Ball dahin. Und das ist halt eine Vorbereitung, die jeder unterschiedlich machen muss, auch die Erfahrung machen muss. Aber in Long-Term-Sicht muss es halt dahingehend sein, dass ich mir sage, okay, da will ich hinspielen. Wenn man jetzt Spieler fragt, auf Top-Touren, ne? Wie bereitet man sich auf eine Runde vor, dann wird zu Zonen sich vorbereitet, wo man absolut hinspielen möchte und nicht zu Zonen, wo ich mich hinspielen vermeide.
Das bedeutet ja nicht im Umkehrschluss, ganz kurz, dass ich halt sage, ich spiele nicht taktisch. Also das heißt ja, ich kann ja schon eine gewisse Länge für, das ist mein Optimum, weil ich kenne meine Abweichung hier und da. Aber ich glaube, was du sagst, ist so, nicht mit der Ausgrenze links jetzt irgendwie dann unbedingt nach rechts 600 Meter zielen, ja, sondern sagen, ey, bei 200 Meter ist der Bunker und es taktisch gesehen macht es halt wenig Sinn, weil dann sind es eh nur noch 120 Meter, dann spiele ich halt einfach ein Eisen, was definitiv kürzer ist, um dann den besseren Schuss ins Grün zu haben und nicht, oh, ich darf auf keinen Fall in den Bunker, also schlage ich da extra weit oder irgendwas, weil damit macht man sich sozusagen sein Golfspiel komplett kaputt.
Genau, ja, und grundlegend auf deine Eingangsfrage jetzt nochmal zurückzukommen, die mir gerade komplett abgedriftet ist, weil ich dann mich schon wieder so ein bisschen in Rage geredet habe,
ja.
Wie man sich im Grunde darauf eigentlich vorbereitet. Wie war eigentlich deine Grundfrage?
Die Grundfrage war das Handicap-Index, das ist ja eigentlich showcased, genau, was möglich war. Und dann bist du darüber gekommen mit, eigentlich, wenn man sich das mal überlegt und was man als besten Score auf jedem Loch geschafft hat, was man ja eigentlich schaffen kann. Von daher ist, glaube ich, so meine Frage gewesen, was sollte ein Handicap optimalerweise darstellen? Sollte es meiner Meinung nach nämlich nicht das Scoring durch den Durchschnitt der letzten 6 Runden haben, nämlich irgendwie, du hast jetzt jeweils 90 gespielt, also bist du eine plus 18 Handicap-Punkt, sondern es sollte eher sein, was ist dein Potenzial, wenn es alles gut läuft? Was kannst du ableveln? Was kannst du sozusagen liefern? Ne?
Ja, und da geht halt die Thematik komplett weiter. Dieses System wäre im Grunde zu einfach, sondern du hast ja dann noch dieses Course-Rating, spielt dann immer noch eine, genau, Rolle. Was ist, wenn ich dort eine 18 spiele, ist es dann bei vielen Plätzen eine 14 oder 15 vom Handicap. Auf 9-Loch-Anlagen ist es dann vielleicht eine 20 oder so, weil die dann halt das Rating halt komplett anders ist. Also genau, da ist die ganze Sache meiner Meinung nach zu schwierig mathematisch aufgebaut und auch wieder so ein bisschen weg vom Spielerischen, ja, weil dann könnte man halt sagen, okay, was spielst du jetzt eigentlich immer so im Durchschnitt? Okay, das ist ja im Grunde so mein Schnitt, dann könnte man das so einteilen, aber nein, dann ist dann zum Beispiel in meinem Heimatclub, im Märkischen Golfclub Potsdam, ist dann meinetwegen eine 18 über Paar halt Handicap 14. So, und jetzt kommst du woanders hin, wie ich gerade schon gesagt habe, in Kalinen ist es, glaube ich, eine 16 oder so, ja, und da hat man dann schon diese Zweischlag-Unterschied, einfach nur dem Course-Rating geschuldet, und so kann sich dann dieses Handicap halt auch dahin entwickeln, um jetzt den ganz großen Bogen eben zurückzuspannen, ist, wie sieht es dann aus, wenn ich dann mit einem extrem guten Handicap bei so einem DGL-Spieltag auf eine Anlage komme, die im Grunde leicht geratet ist, ja, dann bedeutet, meinetwegen der Handicap-Spieler 5 muss dann da auf einmal eine 2 oder so spielen, jetzt kommst du aber dahin, du kennst die Wiese nicht, sind wir mal ehrlich, alles unter erster Bundesliga oder ja auch zweite Bundesliga, ja, nein, würde ich ja nicht sagen, aber erste Bundesliga sind halt so eine semi-professionellen Hobbygolfer, die halt im Grunde andere Dinge in ihrem Alltag zu tun haben, als sich jetzt nur ums Golfen zu kümmern. Und die kommen dann dahin, spielen dann irgendwie mal eine Einspielrunde, patten sich dann am Wochenende vielleicht noch einen aus und schauen, ja, wie sind hier eventuell die Slopes. Hundertprozentig weißt du das am Sonntag dann immer noch nicht. Hast dann da am Samstag oder so oder am Freitag noch eine Einspielrunde und dann gehst du da auf eine Teamvorgaberunde, die so hochgebauscht ist, weil die DGL jetzt das größte Team-Liga-Event Europas ist und wird dir dann verkauft, als geht's da um den Champions-League-Titel. Dabei verändert das für niemanden hier, die da mitspielen, das Leben, weil es im Grunde nur ein Hobby ist, sind wir mal ehrlich. Und da wird dann jeder dran gewertschätzt, was man da jetzt in einer Runde auf einem fremden Platz gespielt hat. Und dann spielt man da eine 10 über Paar und wird dann dafür eventuell noch gepeinigt und all so eine Sache. Das
ist schon brutal, also, ne?
Das ist halt meiner Meinung nach total, ja, irrsinnig, weil da wird halt zu viel heißes Wasser gekocht und wird dann zu viel Wichtigkeit auch dem gegeben, weil das sind halt 5 Runden im Jahr, die spielt einer, wenn er halt Zeit hat, an 2 Tagen 5 Golfrunden oder an 3 Tagen. Und ja, also viele gehen da halt mit viel zu viel Hirn an die Sache ran und geben dem halt zu viel Aufmerksamkeit und würden, glaube ich, besser tun, wenn man halt einfach da ans erste Tee geht, so von wegen so, hey, just have fun, bin jetzt hier, um, sage ich mal, mein Ergebnis zu spielen. Im Grunde habe ich auf niemanden hier Einfluss, weil wer sich das so vorstellt und denkt, ich bin jetzt dafür verantwortlich, was die anderen 7 bei den Herren, beziehungsweise was die anderen 5 bei den Damen jetzt da für ein Ergebnis zusammenspielen, das geht einem dann, glaube ich, ein bisschen zu weit und das ist halt ferner liefen.
Sind wir da nicht auch ein bisschen versaut, sag ich mal, durch die PGA-Tour und was wir im Fernsehen sehen? Das ist ja eigentlich ein komplett anderer Planet. Allein monetär ist es ein anderer Planet. Also es ist ja nicht mal dasselbe Sonnensystem. Sorry, da geht es ja um Millionen. Also wenn ich jetzt allein irgendwie Brooks Koepka hat irgendwie wieder mal 4 Millionen abgeräumt, einfach mal bei einem Eventpunkt.
Ja.
Das verdient der normale Angestellte nicht in ein paar Jahren. Ne? Und wenn du dann sagst, rein monetär ist es ein komplett anderer Kosmos, dann geht's darum, dass dann alles Profigolfer sind, die machen nichts anderes, haben ein komplettes Trainerteam mit 7 Leuten, machen das seit Jahr und Tag, wahrscheinlich seit Kindesbeinen an und sich damit dann trotzdem zu vergleichen, was ja doch noch alle machen unter Bewusstsein, also auf der PGA-Tour, da haut der Bryson haut das immer so und so, das schaffe ich doch dann auch. Hört man ja immer wieder. Ich glaube, da ist irgendwie so eine, Man glaubt schon noch, dass man eigentlich auch so halb auf der PGA-Tour ist, wenn man DGL spielt so ein bisschen. Also so ein bisschen Tiger Woods ist ja auch in mir, ne? So von wegen, dass das eigentlich ein komplett anderes Leben ist und gar nichts mit dem zu tun hat, was man da so hobbymäßig, sage ich mal, macht. Das glaube ich, sollte man sich mal auch nochmal vergegenwärtigen, damit man sich nicht so unter Druck setzt, wenn man sagt, also ja, hier in Augusta, da haben sie jetzt minus 14er Runden und warum haben wir hier keine minus 14er Runden, ne?
Ja, also wie gesagt, dieses Thema der Wichtigkeit und wie das halt über die Jahre hochgebohrt wird. Also du bist dann da verpflichtet, ein Live-Scoring zu machen und wird das eben nicht gemacht, dann gibt's da potenzielle Strafen. Also wo kommt man denn da hin? Also wenn man es halt dann so nimmt, so ganz genau, ist man dann dafür ja verantwortlich, sein eigenes Datenvolumen im Handy zu nutzen, um halt da jetzt Ergebnisse zu liefern. Also so kleinkariert ist ja eigentlich der Deutsche. Wundert mich, dass das noch niemand rausgebracht hat in den letzten Jahren. Aber da geht's ja halt eigentlich hin. Ja, also ein Live-Scoring soll dann festgehalten werden auf Golfplätzen, die hier in größtenteils in Waldregionen sind, wo wir alle wissen, wo das Handynetz jetzt, sage ich mal, so Hamster am Laufrad ist. Auf vielen Plätzen, ja, also da gibt's dann halt schon so Streckenabschnitte, so 4-5 Löcher, wo man gar kein Netz hat und da wird man dann ermahnt, warum denn da für 3 Löcher, ja, für 3 Löcher kein Score eingetragen wurde. Kannst du eine
Brieftaube losschicken?
Also, ja, also das sind halt also eine Sachen, wo ich mir dann halt schon so auch in den letzten Jahren immer gefragt habe, wo geht das halt alles hin? Ja, was bringt das ein? Ja, also wenn man da in der Oberliga oder der Landesliga der DGL spielt, da wird ein Bohau gemacht, als geht's da quasi wirklich um die Qualifikation, um sonst was. Das ist dann halt schon krass.
Ja, und, ja, klar, man möchte ja kompetitiv sein. Man möchte ja auch da ein bisschen an was glauben und deiner Freizeit ja auch einen gewissen Wert beimessen. Das verstehe ich ja schon. Aber ich finde es auch schön, dass du mit ein bisschen Abstand, ich kenne dich ja schon ein paar Jahre, jetzt das auch ein bisschen differenzierter siehst, dass es halt Wichtigeres im Leben als einen Spieltag gibt. Und ja, das ist, ich finde ja schön, dass es so einen Perspektivwechsel manchmal gibt, wo man sagt so, hey, eigentlich wäre es einfacher, wenn man einfach da hingeht, sein Golf abruft, spielt, Spaß dran hat, weil es ist ja ein Hobby, ein bisschen kompetitiv, muss ja sein, das ist, finde ich, wichtig. Allein, also ist ja in jedem von unseren Matchplays ein bisschen kompetitiv dabei, also muss immer sein.
Hundertprozentig,
ja. Aber halt aber man Wichtigkeit,
darf halt,
ne,
man vielleicht darf halt ein bisschen rausnehmen. Den Punkt auch nicht vergessen, da fahren dann ja einmal im Monat oder jetzt alle 2 Wochen fahren da, weiß ich nicht, wie viele Teams quer durch Deutschland, für was eigentlich, ja, also.
Ja, für die schönste Nebensache der Welt.
Auf jeden Fall. Ja, also, das ist gut, ja, also, ist ja auch, aber da wird dann Sonntagnachmittag oder Sonntagabend stehst du dann vielleicht auch noch auf der A2 im Pendlerstau und freust dich dann irgendwann um 22 Uhr zu Hause wieder zu sein. Um dann am Montagmorgen auf Arbeit zu fahren.
Ja, aber so ist es ja. Ich fand übrigens dazu auch ganz lustig, das hat der Nate mal erzählt beim US Kids Golf. Er hat ja gesagt, irgendwie so, die Kinder gehen alle, die Eltern sind die Schlimmsten, weil die bescheißen, wo es hingeht. Ne? Das ist ja so eine Geschichte. Aber ja, ey, du siehst, es ist manche Dinge werden halt einfach wichtiger genommen, als sie sind. Gerade ich weiß das ja auch von Freunden aus dem Kindersport, was da irgendwie teilweise gemacht und veranstaltet wird, das ist so krass eigentlich manchmal, aber ey, jeder hat halt seinen Fokus woanders und manche gehen halt darin total auf, mit ihren Kindern halt irgendwie am Wochenende da Spieltage irgendwo nach Paderborn zu fahren oder es gibt da auch Leute, die reisen irgendwie 600 Kilometer zu einem Fußballspiel, ist jetzt auch nicht meins, aber hey, so ist halt, jeder hat ja die Zeit und kann sie nutzen, wie er möchte und die Wichtigkeit der Beimessen, ich glaube, worum es uns so ein bisschen geht, dass man sich halt nicht selber so unglaublich fertig macht vom Ergebnis her und sagt, oh, das war jetzt nichts und das hat ewig auch nachhängt, sondern dass man auch einfach loslässt und sagt, hey, wir sind hier, um Spaß zu haben, wir spielen ein bisschen Golf. Wenn wir gewinnen, ist schön, wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter. Ne?
Ja, und wir haben ja auch heute tagsüber uns um ein paar Scores schon ausgetauscht und da redet man natürlich dann auch drüber, wie denn sowas sein kann und das darf man, glaube ich, nicht zu ernst nehmen alles, ja, auch selber als Spieler. Man, vor allen Dingen, wenn da viele junge Spieler noch mit dabei sind, die denken da, glaube ich, auch noch ganz anders drüber. Ja, es gibt halt dann immer die Spieler, die super ehrgeizig sind, sich alles zu Herzen nehmen und auch wenn man dann was zu dem Score sagt, sich da wirklich eine Platte drüber machen. Dann gibt es halt die Spieler, die schon sehr erfahren sind, die teilweise sich auch nicht wundern, warum sie halt so eine Kackergebnisse spielen, wenn halt der Winter quasi Winter war. Ja, also man hat den Winterschlaf dahingehend gefördert und wundert sich, dass man im Frühjahr den Ball nicht trifft. Die gibt's halt auch in der DGL oder halt in jedem Team. Und
ja, sind ja auch nur ganz normale Golfer eigentlich.
Ja, und man darf halt nicht vergessen, da ist jeder Tag ist dann eine andere Form. Also vielleicht wäre da am Samstag auf einmal da ein ganz anderer Score da gewesen. Das darf man halt eben nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt auch zum Abschluss, dass man so ein DGL-Ergebnis für sich selber gar nicht zu ernst und zu wichtig nehmen sollte. Denn das sind 18 Loch. Ja, das passiert. Es ist jetzt nicht das Wichtigste der Welt. Ich hab's vorhin schon gesagt. Und beim nächsten Mal knüpft man halt einfach an den Erfahrungen vom Training an, versucht da gewisse Sachen anders zu machen. Und ich glaube, aus jeder Runde kann man da gewisse Sachen mitnehmen. Ja, sei es jetzt das irgendwelche Drucksituationen. Und wer halt reflektieren kann, vielleicht der ein oder andere muss reflektieren lernen oder reflektieren können lernen. Und dann kann man da, glaube ich, aus jeder Runde was mitnehmen. Vor allen Dingen aus diesen DGL-Runden, weil man spielt auf einmal mit Leuten zusammen, die man so nicht kennt. Ja, bei Turnieren im eigenen Club, da kennt man ja sich. Und dann weiß man, mit wem man zusammenspielt. Auf einmal beim DGL stehen da auf einmal zwei andere, die auch ein gutes Handicap haben, die auch den Ball eventuell weit hauen können. Und damit kommen ja schon viele Spieler gar nicht klar, ja, dass da auf einmal jemand den Ball vielleicht noch länger hauen kann. Weil man ja auch eigentlich der im Club ist, der den Ball am längsten haut und all so eine Sachen. Bin gespannt.
Ja, man lernt viel über sich selber.
Kommen noch viel Spieltage.
Auch, oder? Das ist ja das Schöne irgendwie bei so bei diesem Sport. Das ist, glaube ich, das, was mich auch langfristig immer in diesem Sport reizt, dass man sehr, sehr, sehr viel über sich selber und andere lernt. Ne? Das hast du bei anderen Sportarten, glaube ich, nicht so intensiv.
Genau, und schön, dass du das so sagst. Ist glaube ich, der perfekte Übergang. Um die Senioren PGA Senior kümmern wir uns gar nicht so wirklich, aber Bernhard Langer hat wieder auch uns Jungen gezeigt, wie akribisch man in dem Alter noch an seinem Körper arbeiten kann und nach einem Achillessehnenriss waren es drei Monate?
Das war nicht lange, es war irgendwie
drei Monate später wieder auftiet und dann nicht irgendwie eine 80 oder so, nein. Der spielt direkt eine 69 in seiner ersten Runde nach seinem Achillessehnenriss. Also Wahnsinn. Ja, also das ist, glaube ich,
ja, der Typ ist unglaublich. Eine Maschine.
Und ich habe mir ein Interview von ihm bewusst vorhin nochmal angehört. Das ging auch länger. Da hat er mal drüber gesprochen, wie so sein Alltag aussah in der Recovery Time. Früh mit um 6 Uhr aufstehen, Übungen zur Stärkung der Wadenmuskulatur, der Knie-, Oberschenkelmuskulatur, Massagen. Und da reden wir über einen Fulltime-Job im Grunde von 6 bis 21 Uhr.
Das ist ja der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass es ein komplett anderer Kosmos ist, Beauty. Ne? Das sind halt Athleten, die halt das als Job haben. Die gehen halt morgens nicht wie wir irgendwie ins Zoom-Meeting und schreiben irgendeinen Projektplan oder wie du korrigieren schreckliche Deutscharbeiten, sondern die haben halt den Job Körper pflegen, Taktik lernen, weiter üben, 1000 Bälle schlagen, Training, dann noch ein Mentalding. Ich glaube, alle, die sich mal diesen typischen Tiger Woods in seiner Prime-Tagesablauf angeguckt haben, denken auch so, okay, wann hatte der Typ Spaß oder wann hat der da einfach mal irgendwas gemacht? Die nehmen das halt ernst und sind halt aus gutem Grund an der Weltspitze, weil sie halt auch die Disziplin, sieht man ja auch bei diesen Full-Swing-Dokus und Co., die ganze Disziplin halt mitbringen. Und wenn du die Disziplin mitbringst und den Work-Ethos, wie es so schön heißt, dann ja. Ich habe gerade gelesen, dass ein 16-Jähriger jetzt auf dem PGA-Event im CJ Cup in Dallas sein Debüt gegeben hat. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass der 15-Jährige Miles Russell da als jüngster Spieler den Cut in der Conferry-Tour geschafft hat, aber jetzt gibt es gleich
in China hat ein 14-Jähriger den Cut geschafft. Also
siehste, ich sag's dir.
Es ist halt wirklich verrückt und das Beeindruckendste in diesem Interview war tatsächlich, wie er dann darüber berichtet, wie er 45 Minuten mit einem Aaron Rodgers, seines Zeichens Weltstar im NFL-Football-Quarterback der New York Jets ist, 45 Minuten dort zusammen verbracht hat, glaubt sogar telefoniert hat, der ja auch eine Achillessehnenverletzung hatte und dass sie im Grunde das Gleiche gemacht haben. Und wir reden dort über einen NFL-Quarterback, der von 140 Kilo Männern gejagt wird. Und auf der anderen Seite haben wir den Bernhard Langer, der quasi dem weißen Ball hinterherjagt. Macht im Grunde das gleiche Workout wie diese Vollathleten aus der NFL.
Das ist der Punkt. Und das darf keiner vergessen, weil ich glaube, keiner oder ich würde sagen, die wenigsten von den DGL-Spieltagleuten machen dieses Workout und bringen diesen Work-Ethos mit.
Und ich glaube auch mittlerweile durch die Weiterentwicklung der Medizin, Eigenbluttherapie wurde dort immer wieder genannt, Wundbehandlung, Lymphdrainagen, elektromagnetische Massagen, whatever. Ja,
es ist so viel möglich, wenn du nicht 12 Monate auf einen Arzttermin warten musst.
Das ist es genau, ja. Also die Verletzung passierte beim Paddleball-Spielen, haben wir ja darüber berichtet. Am Folgetag wurde er operiert Und direkt an dem Tag geht dann halt die Reha los. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Die 24-7-Versorgung sorgt eben dafür, dass diese ja Vollathleten so ihre Leistungen bringen können, auch noch in diesem Alter. Und im Folge der Singapore Live Events war auch ein Phil Mickelson, der darüber berichtet hat, der ja gerade, sag ich mal, sehr offen und sehr offensiv über das Ende seiner Karriere gerade diskutiert oder dass er halt in Richtung Ende der Karriere unterwegs ist. Da sieht man dann aber schon, dass in dem Alter immer noch absolute Top-Leistung gebracht werden kann, ja.
Obwohl der ja gerade einen Tweet runterbringen musste, weil er zu viele Schimpfwörter gesagt hat, ne?
Ja.
Tja, also geistig kann man ja auch noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Das ist körperlich die andere Geschichte.
Ja, das ist richtig, genau.
Aber wie gesagt, ey, wenn man sofort am nächsten Tag einen OP-Termin kriegt, ist natürlich besser, als wenn es heißt, so kommen Sie mal in 6 Monaten wieder und dann schauen wir mal rein, ja, was da so ist oder war, was da vor 6 Monaten so war. Ach ja, das hätten wir gleich behandeln müssen. Naja, jetzt ist es zu spät. Ja, also
genau.
Kassenpatienten, lieben Gruß geht raus an alle Kassenpatienten.
Vom Privatpatienten. Ja, Grüße.
Genau. Ach je. Nee, ich würde sagen, Beauty, bevor wir jetzt hier irgendwie wieder doch zu revolutionären 1. Mai-Thesen von dir kommen, du alter Sozialist,
ja,
gehen wir mal schön weiter an die Terrasse. It's Hole 19. I want my birdies all day long, let the bogeys go,
it's a hole. Hole 19. Auf der Terrasse.
So, Wetter haben wir schon abgehakt, ist klasse. Drinks auf der Terrasse, würde ich sagen, machen wir heute weniger, denn wir sind schon wieder ein bisschen über unsere Zeit. Wir stoßen einfach mit allen an, die sich ehrenamtlich vor allem tätigen. Ich war am Wochenende auf einem Förderevent für die Jugend und da gab es so viele ehrenamtliche Helfer. Das finde ich immer schön beim Golf und bei anderen Sportarten, dass man immer sieht, dass Leute mit Engagement dabei sind, die Sportler unterstützen, irgendwie helfen hier und da. Und das gibt es natürlich auch in der DGL. Also ein kleines Dankeschön in meiner Bruttorede hier auf der Terrasse an alle, die da freiwillig helfen und das alles möglich machen, bei den Spielern mit Caddien unterstützen, moralischer Support sind und an all die zu Hause gebliebenen Partner, die ihre Ehemänner und Frauen und Partner loslassen und sagen, hey, geh doch DGL-Spieltag machen und sei 2 Tage weg, Schatz. Auch an die natürlich ein herzliches Dankeschön. Muss man ja auch sagen, der Support, das Brötchen, die Torte, was auch immer, der moralische Beistand, wenn die 95 geschossen wurde, das Ei-Ei sozusagen und das erzähl mir jedes Loch, Schatz, das darf man auch nicht, das ist ja auch eine große Arbeit, ne, da irgendwie dabei zu sein, Beauty.
Ja, 100%ig. Ja, ohne das geht's ja nicht und gehört ja auch dazu. Demnach ist schon immer wieder wichtig, dass es sowas gibt. Und ein großes Dank natürlich an allen, die immer an solchen Sachen teilnehmen, die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür bekommen. Denn was macht man heutzutage schon just for free? Ja, wird ja immer weniger. Und Podcast. Demnach da ein riesen Dankeschön. Genau, Podcast.
So, mit diesen Worten enden wir. Wünschen euch eine ganz tolle Woche. Hören euch nächste Woche vielleicht mit einem VIP-Gast. Mal gucken, ob wir ihn rankriegen. Ansonsten, Beauty, du kriegst die letzten Worte dieser Sendung. Bis bald.
Ja, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Genießt die Runden jetzt auf dem Platz. Die Bedingungen sind ja tippitoppi und wir bewegen uns jetzt schon wieder zum 2. Major des Jahres und vielleicht drehen wir da nächste Woche etwas intensiver schon wieder drüber. Und bis dann hoffe ich natürlich auf viele gute Runden, schönes Wetter und habt Spaß auf der Wiese. Und ihr wisst ja, immer schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.